Hab Dank, Heiliger Geist, du bist wirklich gut und du bist wunderbar. Und wir beten, dass du uns weiter das aufschließt, was du für jeden von uns ganz persönlich reden möchtest. Bitte, lieber Heiliger Geist, sei derjenige, der dein Wort selber für uns für ganz konkrete Situationen übersetzt. Bitte sei du so in unserer Mitte, dass wir, die wir nach Antworten suchen aus deinem Wort, die wir Veränderungen suchen. Bitte, Heiliger Geist, rede zu uns, zu jedem dein Wort so, wie es gerade für die konkrete Situation von dir wichtig ist. Danke, Herr, für die Gemeinschaft, die wir hier haben. Hab Dank, Herr, für deine Treue, Herr Jesus, für den Reichtum, den du austeilst. Ja. Amen, sagen wir ganz am Schluss. Ich möchte ein paar Gedanken weitergeben. Das heißt, ich habe gar nicht so viele Gedanken dazu, aber Bibelverse. Und zwar im Hebräer, im Kapitel 12. Es ist ein sehr tiefer Text und ich denke, wir werden einfach nur ein paar Punkte davon uns anschauen. Und ich vertraue einfach dem Heiligen Geist, dass er jeden von uns genau dort irgendwie eine Offenbarung gibt, wo wir sie ganz gerade persönlich brauchen. Hebräer 12, ab Vers 12. Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sei wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte. Jetzt kommt ein großes Denn im Vers 18. Denn ihr seid nicht gekommen zu etwas, das betastet werden konnte, und zu einem angezündeten Feuer und dem Dunkel und der Finsternis und dem Sturm und zu dem Schall der Posaune und der Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet werde. Denn sie konnten nicht ertragen, was angeordnet wurde. Zum Beispiel, und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt werden. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Sondern, Vers 22, ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung. Und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf Erden die göttlichen Weisungen gab, wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmeln her redet. Dessen Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen, mit Scheu und Furcht, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wir werden nur ein paar wenige Inhalte aus diesem tiefen Text, glaube ich, heute so anschauen. Das waren Worte, mit denen ich heute so im Halbschlaf aufgewacht bin. Und zwar, ihr seid nicht gekommen zu etwas, das betastet werden konnte und zu einem angezündeten Feuer, sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes. Das ging mir so durch den Sinn. Ich dachte, Heiliger Geist, was wird denn das bedeuten? Und dann fiel mir noch als dritter Vers ein Wort ein aus 1. Korinther Kapitel 5, ab Vers 7. Ja, 1. Korinther 5, Vers 7. Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Denn auch unser Passahlamm, Christus, ist geschlachtet. Ich habe da jetzt nicht dran gedacht, dass Ostersonntag ist und dass das im Entfernten irgendwie auch mal einen Zusammenhang mit Passa hatte. Aber im Wort ist dieser Zusammenhang ganz, ganz stark. Und dieser Hebräerbrief, der ist ja an Leute geschrieben, die aus dem jüdischen Volk von Neuem geboren sind. Und deswegen ist in dem Hebräerbrief auch ein ganz intensiver Bezug zu allem, was in den Mosebüchern steht. Und das finde ich, der Hebräerbrief ist zum Beispiel ein ganz herrliches Beispiel, wie der Heilige Geist das Geschriebene in den Mosebüchern und in den Psalmen und in den Propheten, auf welche Weise der Heilige Geist das Wort lebendig macht. Das ist mal ein anderes Thema, das wollen wir auch mal miteinander anschauen, da bin ich am Vorbereiten. Welchen starken inneren Zusammenhang das gesamte Wort Gottes hat, das ist einfach nur faszinierend. Und wir haben hier im Hebräer 12 erstmal zwei Situationen. Und zwar ab Vers 18, wozu wir nicht gekommen sind. Und das bezieht sich auf diese Begebenheit, als Gott dem Volk Israel seine Ordnungen verkündet hatte. Da war so eine Atmosphäre in der Natur, auch mit dem natürlichen Sinn wahrzunehmen, dass die Leute richtig Angst hatten. Es steht, dass der Berg gebebt hat und mit Feuer gebrannt hat und dass die Stimme Gottes wie ein Donner zu hören war, und das war nicht nur so ein fernes Rollen, das war laut. Die Leute sind vergangen vor Furcht, vor dem, was die Erscheinung Gottes dort einfach ausgelöst hatte an diesem Berg, wo Mose hingehen sollte. Und Gott hat mit absoluter Ausdrücklichkeit gesagt, es darf niemand diesen Berg berühren. Und jetzt steht, Vers 22, dazu seid ihr nicht gekommen, sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion. Berg Zion ist praktisch ein Bild für den Wohnort Gottes, wo seine Gegenwart wohnt, wo er einfach ist, wo die Gemeinschaft mit ihm stattfindet. Ist auch ein Bild für die Gemeinde. Und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden oder also das sind unzählige Tausende von Engeln, zu einer Festversammlung. Es gibt eine Versammlung, die im Himmel, im Unsichtbaren stattfindet, die eine andauernde Festversammlung ist, der Gemeinschaft mit Gott. Und ihr seid zur Gemeinde oder zur Versammlung der Erstgeborenen gekommen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller. Und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, also zu denen, die schon vor uns vorausgegangen sind und mit dem Herrn leben, gibt es im Hebräerbrief auch noch eine ganze Ansammlung, diese sogenannte Wolke von Zeugen, die schon in der Gemeinschaft mit Jesus leben und auch mitbekommen, was wir tun. Und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Und ein paar Sachen, denke ich, können wir uns anschauen. Zum Beispiel die Gemeinde der Erstgeborenen, Vers 23. Wir haben zuvor gelesen, dass Esau wegen einer Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Wir sind bestimmt für das Erstgeburtsrecht. Wir sind bestimmt, das Erbe Gottes zu haben. Und wir lesen, dass uns der Heilige Geist durch den Schreiber vom Hebräerbrief warnt, dass wir nicht um eines irdischen Genusses willen unser Erstgeburtsrecht verkaufen. Das sagt der Heilige Geist und durch das Wort. Und wir sind aber bestimmt, das Erstgeburtsrecht zu haben. Einerseits soll uns das mit Ehrfurcht erfüllen, dass wir nicht leichtfertig mit diesem Erstgeburtsrecht umgehen. Konnte es Esau verkaufen, können wir es auch. Andererseits soll es uns mit Dankbarkeit erfüllen, wofür wir denn von Gott bestimmt sind. Wir sollen eingesetzt sein wie die Erstgeborenen, wie eigentlich Esau zunächst bestimmt war und das verkauft hat an Jakob. Wir sollen in diesem Recht der Erstgeborenen leben, nämlich die absolut ungestörte Gemeinschaft mit Gott haben. Und wir sind zu Jesus gekommen, dem Mittler eines neuen Bundes. Mittler heißt ja, der einen Bund, der sich eingesetzt hat, dass wir den Bund haben können. Und hier sind wir ganz nah an Passa dran. Das kommt dann auch in diesem 1. Korinther 5, Vers 7. Unser Passalamm, Jesus, ist geopfert worden. Und dort haben wir auch diesen herrlichen Zusammenhang im Wort. Gott hat diesem Volk damals gesagt, bevor sie aus Ägypten rausgegangen sind, dass sie einem Lamm schlachten sollen, das essen sollen und das Blut an die Tür streichen. Und der Heilige Geist hat da schon ein Bild gegeben, wer Jesus für uns ist, nämlich das geschlachtete Lamm, durch was wir Rettung haben. Oder wie es im Hebräerbrief steht, der Vers 24, das Blut der Besprengung, das sind alles, hier bezieht sich ja alles auf Anweisungen Gottes für das Volk zur Reinigung von Sünden. Ganz verschiedene Arten von Blutsbesprengungen sollten durchgeführt werden. Als Symbol, dass Gott eines Tages wirklich durch das Blut von Jesus echte Reinigung von Sünden tun kann. Das besser redet als das Blut Abels. Wir sehen auch hier den Unterschied Kain und Abel. Kain ist das Symbol dafür, für die Mächte und Kräfte, die immer gegen Gerechtigkeit sind, für die Finsternis, die Gerechtigkeit nicht ertragen kann. Kain war einfach ein Dorn im Auge, dass Abel in Gottes Augen gerecht angesehen wurde. Und schon in dieser Begebenheit ist Abel ein Opfer, wo ein Gerechter durch Ungerechtigkeit umgebracht wurde. Und hier schreibt es im Hebräer, das Blut Jesu redet besser als das Blut Abels. Das ist also irgendwie auch ein Zusammenhang, dass ein Blut redet vor Gott. Und das Blut Jesu hat alles gesühnt. Es spricht, es ist alles gesühnt. Und jetzt lesen wir ab Vers 26, dessen Stimme erschütterte damals die Erde. Also als Gott geredet hatte, hat es gewackelt, also physisch gewackelt. Da war ein felsiger, großer Berg, der hat vibriert, hat gebebt. Jetzt aber hat er verheißen und gesagt, nochmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Ich glaube, das ist ein Geheimnis, dass Gott durchdringt, dass alles abgerissen wird, was nicht aus ihm geboren und aus ihm gebaut ist. Auch in der geistlichen Welt. Es hat mit dem Opfer von Jesus zu tun und auch damit zu tun, dass eines Tages Jesus die gesamte Herrschaft einnehmen wird. Und jetzt lesen wir ab Vers 28, deshalb lasst uns, jetzt geht's um uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein. Ich glaube, all das ist geschrieben, dieser Hinweis vom Heiligen Geist, wie gewaltig und ehrfurchtgebietend Gott ist und wie es rein menschlich fast unglaublich ist, dass wir Reinigung von Sünden haben können. All das soll dazu führen, dass wir dankbar sind. Und durch diese Dankbarkeit, durch diese ehrfürchtige Dankbarkeit dienen wir Gott wohlgefällig, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und ich glaube, das ist wichtig für uns in unserer Kultur, dass wir aufrechterhalten, wer Gott ist. Der Heilige Geist legt hier in diesem Text, glaube ich, zwei verschiedene Sachen dar. Einerseits diesen alten Bund, wo Gott dem Volk verboten hat, einen Zugang dazu zu haben, bei Todesstrafe. Es stand sogar, selbst ein Tier, was dorthin kommt, soll sterben. Es war eine absolute ehrfurchtgebietende Situation, als Gott seinem Volk damals seine Ordnungen gegeben hat. Und jetzt haben wir Jesus als Mittler. Die Sünde ist weggenommen. Wir haben einen permanent, beständig freien Zugang zu unserem Gott. Es gibt keinerlei Hindernis. Wir brauchen keine Opfer bringen. Wir stehen hier und sind gereinigt durch das Blut Jesu und können ihn ehren. In all dem und auch in dem, dass wir uns der Liebe Gottes sicher sein müssen. Und das ist ein großer Prozess ist, annehmen zu können, dass mich Gott wirklich von ganzem Herzen liebt. In all dem weist uns der Heilige Geist auch darauf hin, dass auch unser Gott ein so verzehrendes Feuer ist wie damals. Und ich denke, wenn wir das verblassen lassen, wie mächtig Gott ist, dann haben wir auch keine Kraft zu glauben, dass er uns in Not hilft. Ein Gott, der zum Kumpel wird, an den kann ich mich nicht wenden oder auf den habe ich nicht das Vertrauen, dass er mich herausreißt, wenn ich Not habe. Es gibt einen Zusammenhang darin, dass wir die ehrfurchtgebietende Macht Gottes kennen und irgendwie wahrnehmen, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist. Dass in ihm ist absolut Autorität, zu jeder Zeit alles zu tun, was er möchte und auch jedes Gericht zu üben, was er Gericht üben möchte. Und die Folge davon soll ja nicht sein, dass wir sagen, oh, da kann ich mich Gott nicht nahen. Sondern wir sind gekommen zum Berg Zion und zur Gemeinde der Erstgeborenen und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes. Jesus ist für uns das Passahlamm geworden. Jesus hat für uns die Sünde aufgeladen bekommen und wir sind frei. Und das ist die ganze Grundlage dessen, warum wir hier zusammen sein können, warum wir mit dem Herrn reden können, mit ihm Gemeinschaft haben können, worauf er uns seinen Geist gibt, worauf er jeden Vorwurf uns gegenüber weggenommen hat. Nur soll uns das nicht dazu verleiten, dass wir innerlich glauben, Gott hätte keine Macht mehr, Sünde zu richten. Die Macht, Sünde zu richten, ist erhalten geblieben. Gott ist noch immer der gleiche mächtige Gott mit der gleichen ehrfurchtgebietenden Macht, mit der gleichen ehrfurchtgebietenden Kraft und Wirkung. Er ist der gleiche geblieben im gesamten Wort. Und deswegen steht hier im Vers 28, deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein. Und durch diese Dankbarkeit dienen wir Gott wohlgefällig mit Scheu und Furcht. Mit Scheu und Furcht, glaube ich, meint nicht, dass wir keine Gemeinschaft mit Gott suchen, sondern dass wir eine Ehrfurcht davor haben, ihn zu betrüben. Und dass wir auch im Hinterkopf haben, dass Gott ein Richter war und auch ein Richter bleibt. Und dass die Grundlage für die Gerechtigkeit für uns das Opfer von Jesus ist und dass wir umkehren, dass wir in Ehrfurcht vor ihm leben. Wir lesen hier am Anfang von diesem Kapitel, Vers 14, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und ich glaube, Heiligung bedeutet, dass wir immer und immer wieder eine Entscheidung treffen, unser Erstgeburtsrecht eben nicht zu verkaufen wie Esau, sondern zu behalten. Dass ein immer und immer wieder Entscheidung treffen und sagen, ich gehöre dem Herrn. Er ist ehrfurchtgebietend. Es steht mir an, mich unter ihn zu beugen. Es steht mir an, seine Herrschaft über mir zu haben. Ja, das ist ein Stück irgendwie nur angekratzt von dem, was hier steht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das der Heilige Geist uns so sagen möchte oder uns auch wieder ermutigen möchte. Also mir ist es eine ganz besondere Betonung, dass wir sagen, wenn wir glauben, dass unser Gott ein verzehrendes Feuer ist, hat das nichts damit zu tun, dass wir sagen, dann, ich bin ja ein Sünder, ich kann mich ihm nicht nahen. Das ist Religion. Das haben Menschen gemacht. Sondern, dass wir sagen, ja, ich nehme das Passa-Opfer von Jesus für mich. Und ich sage, ja, an dieser Stelle habe ich gesündigt und an dieser Stelle kehre ich um. Und dieses Opfer ist und bleibt für mich wirksam. Ich bin erlöst, ich bin gerettet. Das Passa-Opfer ist geopfert einmal für alle Zeiten in Jesus. Damit ist dieses Passa nicht abgeschafft, sondern erfüllt. Wie Jesus gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um die Schrift aufzulösen, sondern zu erfüllen. Gott hatte diesem Volk Israel diese Wiederholung des Passa als ewige Ordnung gegeben. Und Gott hat mit ewig, ewig gemeint. Aber nicht mehr, dass wir jetzt Schafe schlachten, sondern das Opfer Jesu hat dieses Passa vollendet, vollkommen gemacht und ist ab jetzt, seit seinem Tod, bis in Ewigkeit, bleibt es das Passa, was Gott damals als ewiges Opfer angeordnet hat. Ich finde, da ist auch so eine Weisheit Gottes drin. Er sagt, ihr sollt als ewige Ordnung zu dieser bestimmten Zeit dieses Passa-Opfer wiederholen. Und Gott hat das nicht abgeschafft, sondern erfüllt. Und dieses Passa-Opfer bleibt auch in Ewigkeit. Jesus Christus für uns. Aber wir sollten irgendwo im Hintergrund haben, dass das heilig ist, dass das ein Opfer ist, was Gott eingesetzt hat. Dass Jesus ein Opfer ist, der für uns eingesetzt wurde, durch den wir gerecht sind. Das ist nicht einfach so. Es ist im Prinzip eine Erfüllung dessen, was das Volk Israel permanent jedes Jahr tun sollte. Und für uns ist es jetzt für Ewigkeit gültig. Und damit ist die Schrift erfüllt. Das Passa ist ewig. Ja, und das Gucken wir uns nochmal im 1. Korinther 5, Vers 7 an. Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Denn auch unser Passahlamm, Christus, ist geschlachtet. Vers 8, darum lasst uns das Fest feiern, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Hier geht es auch wieder um die geistliche Bedeutung des Passafestes für uns jetzt. Zunächst war ja eine Anweisung im Mose, dass man vor dem Passa jede Reste von Sauerteig aus der Küche und aus den Küchenutensilien säubern sollte als Reinigung, um dann für das Passa ein Brot ohne Sauerteig zu backen. Und auch dort hat der Heilige Geist ein Bild gegeben von Reinigung. Dann steht hier als Begründung, denn auch unser Passahlamm Christus ist geschlachtet. Er hat uns gerecht gemacht. Und jetzt steht, darum lasst uns das Fest feiern. Lasst uns dieses ewige Passafest feiern, was darin besteht, dass das Blut Jesu für alle Zeiten uns gerecht spricht. Gott ordnet uns ein ewiges Fest an. Lasst uns dieses Fest feiern, was angefangen hat zu dem damaligen Passa, als Jesus geopfert wurde. Ist ja auch kein Zufall, dass er genau an diesem Fest geopfert wurde, um diese ewige Ordnung von dem Passa zu erfüllen. Denn auch unser Passa, Christus, ist geschlachtet. Und das ist ein brutales Wort. Wir sind manchmal auch daran gewöhnt zu sagen, Jesus hat sich am Kreuz geopfert und er hat dort nicht was hingelegt als Opfer, sondern er ist geschlachtet worden. Und dann steht, darum lasst uns das Fest feiern. Und jetzt kommen verschiedene Arten von Sauerteig, mit denen wir es nicht feiern sollen, weil es nicht der Reinigung durch Jesus entspricht. Also lasst es uns nicht mit altem Sauerteig feiern. Und ich glaube, mit altem Sauerteig ist damals gemeint gewesen, mit dem Befolgen des jüdischen Gesetzes als Mittel zur Gerechtigkeit. Oder mit dem, was wir aus Tradition machen. Oder mit dem, was unsere Gewohnheiten sind. Lasst uns dieses Fest, dieses Leben in Jesus nicht feiern mit altem Sauerteig. Auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit. Also das Leben in dem jetzigen ewigen Passa, was Jesus angefangen hat, das fordert heraus, dass wir das raustun, aus uns reinigen lassen, was nicht zu diesem Stil, zu diesem Lebensstil gehört. Wir sind von Gott aufgefordert, dass wir einen Festlebensstil leben. Den Lebensstil dessen, dass das Passa gegeben worden ist. Dazu sind wir herausgefordert. Also nicht mit altem Sauerteig und auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Lauterkeit ist auch so ein Wort, man könnte sagen Gereinigtheit, ne? Das kommt vom Läutern und irgendjemand, der sich mit Metall gut auskennt und so, der kennt das, dass man das, wenn man es flüssig macht, dann setzen sich da oben drauf Substanzen ab, die müssen weg von dem Metall, damit das gereinigt wird von den Schlacken. Und das ist damit gemeint, dieser ungesäuerte Teig ist ein Lebensstil, wo diese Schlacken rausgebracht werden. Mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Ja, die Wahrheit, die unser Herr Jesus Christus ist. Hebräer 13, Vers 10 steht noch dazu. Oder das möchte ich von Vers 8 anlesen. Hebräer 13, ab Vers 8. Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute und in Ewigkeit. Lasst euch nicht fortreißen durch verschiedenartige und fremde Lehren. Denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird. Nicht durch Speisen, von denen die keinen Nutzen hatten, die dann noch wandelten. Wir haben einen Altar, von dem zu essen, die kein Recht haben, die dem Zelt dienen. Möchte ich noch weiterlesen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den Hohenpriester für die Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Auch hier wieder diese Parallele. Es wurde ein Die Priester sollten ihre Hände auf den Kopf von einem Ziegenbock legen und er wurde fortgejagt aus dem Lager und musste in der Wüste verenden. Ein Beispiel, dass Gott die Sünder aus seinem Volk rausschaffen möchte. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Durch ihn lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Hier haben wir auch die Parallele zu dem Vers 28. Deshalb lasst uns, Kapitel 12, Vers 28. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Und ich glaube, die richtige Dankbarkeit für das Opfer von Jesus, ist ein Lebensweg von Heiligung. Ist ein Lebensweg von immer wieder diesen alten Sauerteig rausfegen. Wir können uns in keiner Weise gerecht machen durch unsere Leistung. Das haben wir im Kapitel 13 gelesen. Unser Herz wird nicht gefestigt durch das Einhalten von irgendwelchen Regeln, sondern durch Gnade. Aber das Lob, die Dankbarkeit Gott gegenüber für das, was er für uns gewirkt hat, besteht darin, dass wir den Sauerteig aus den Ritzen kratzen, ausfegen, auskehren, aus unserem Herzen. Einfach auch vor dem Hintergrund, dass Gott Ehrfurcht gebieten ist und dass es ihm gegenüber angemessen ist, dem Respekt und der Ehrfurcht vor ihm entspricht, dass wir solche Sauerteigreste aus unserem Leben rausfegen. Ja, wir sind gekommen zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, zu Myriaden von Engeln einer Festversammlung. Und in dieser Festversammlung feiern wir permanent dieses Passafest. Nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und ich muss sagen, das gibt mir auch Ermutigung. Gott hat Macht. Und ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiges Ding, dass wir tief überzeugt davon sind, dass Gott 100% Macht und Autorität hat, nach wie vor ein verzehrendes Feuer ist, weil das gibt mir Mut, wenn es darum geht, seinen Feinden zu widerstehen. Also deswegen ist es so wichtig, dass ich das auch für mein eigenes Leben in Ehrfurcht ihm diene, dass ich sage, Gott, du verdienst alle Ehrfurcht, ich will dir dienen mit Scheu, also mit Scheu nicht im Sinne von, ich reiß aus, sondern mit Respekt, weil ich auch glaube, dass wenn es um meine Feinde geht, wirst du dich genauso als verzehrendes Feuer erweisen. Und es gibt eine unheimliche Sicherheit. Wenn Gott reduziert wird auf einen Kumpel, der die Augen zudrückt in Bezug auf Sünde, dann wäre ich auch unsicher, wenn ich ihn brauche als jemand, der für mich kämpft, als den Gott, der für mich eintritt. Wenn ich ihn aber mir gegenüber als Ehrfurcht gebietenden Gott glaube und lebe und mich auch daraus lebe, dann fällt es mir leicht zu glauben, dass er auch in den Situationen, wo ich darauf angewiesen bin, dass er für mich kämpft, dann glaube ich, er ist unheimlich mächtig. Es gibt einen Zusammenhang. Ja, Herr Jesus, hab herzlichen Dank für dein Wort, für die Tiefe in deinem Wort und dass wir da wirklich voller Neugier sein können, was du noch mehr darin verborgen hast, was du an Tiefe, an Offenbarung hast in deinem Wort über dich, über das Leben, was wir aus dir haben. Hab Dank, dass wir zum Erstgeburtsrecht bestimmt sind von dir und dass wir von Neuem geboren sind und damit eingesetzt worden sind als deine Söhne und deine Töchter. Ja, und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du in uns das bewegst, was du für jeden von uns da jetzt gerade persönlich wichtig machst. Wir ehren dich in Jesu Namen. Das war's von mir aus. Amen.
Mich bewegen in dem Zusammenhang immer wieder zwei Verse aus dem Johannesevangelium. Und zwar im Johannes 3, Vers 16. Der Vers wird sehr gerne zitiert und ich liebe den Vers auch. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Eingeborenen, also seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das ist ein sehr tröstlicher Vers und der Vers drückt die große Liebe von Gott aus, seinen Sohn für mein Leben zu geben oder gegeben zu haben. Das ist eine riesengroße Liebe, die ich wahrscheinlich bis in mein irdisches Leben nicht begreifen kann. Aber im selben Kapitel steht noch ein Vers und und ich denke, der gehört einfach dazu, den kann man nicht aus dem Zusammenhang reißen. Und da steht, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, und hier wird noch geschrieben, sich unterwirft oder ihm nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und ich denke, das gehört einfach zusammen. Das verstehe ich als diese Heiligkeit Gottes, dass er hat mich gerettet, aber er ist eben nicht ein Kumpel, er ist der heilige Gott. Und wenn er mich gerettet hat, dann soll ich ihm nicht aus lauter Angst gehorchen, sondern weil ich ihn wieder lieb habe, soll ich ihm gehorchen. Und ich denke, das ist ein Kampf. Also ich merke das in meinem Leben immer wieder. Das ist, solange ich hier bin, ein Kampf, weil es immer wieder neue Situationen gibt, wo ich herausgefordert bin, gehorche ich jetzt Gott oder mache ich, was ich will? Mache ich das, was mir im Moment erstmal besser gefällt? Aber eins habe ich ein Stück gelernt, und ich muss es immer wieder lernen. Also ich bin da nicht fertig. Aber ich habe gemerkt, an Stellen, wo es Kampf in meiner Seele gibt, und das ist manchmal über eine Zeit lang, dass es ein Thema gibt in meiner Seele, wo Kampf ist. Das merkt gar niemand anders unbedingt. Aber ich habe einen Kampf, wo ich Gott immer wieder bitte, dass er mir Seins ins Herz gibt, dass er mich frei macht von dem, was ich unbedingt durchdrücken will oder was ich will, was ich begehre. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Aber ich habe gemerkt, dieser Gehorsam am Ende Gott gegenüber bringt mich in eine ganz große Freiheit. Ich glaube, gebunden sein an Gott ist wirklich die größte Freiheit, die wir haben. Aber wir müssen es immer wieder lernen. Und wir sind noch in der Welt. Und ich denke, dieser Kampf geht ein Leben lang. Also von mir aus kann ich nicht sagen, so jetzt bin ich fertig, ich gehorche jetzt immer Gott. Aber ich will es.
Ja, wir denken, haben wir mit Andreas noch mal kurz besprochen, mit dem Frank. Wir werden das jetzt damit irgendwie vom Inhalt her abschließen. Und mal noch einen Moment Zeit nehmen, einfach den Heiligen Geist erlauben zu sagen, wo hast du mich persönlich angesprochen? Gott hat niemanden dazu bestimmt, dass der Zorn, dass sein Zorn auf ihm bleibt. Und das möchte ich, sollte unter uns jemand sein, der nicht sicher ist, ob er wirklich, ob Jesus für ihn der Stellvertreter geworden ist. Ob er gesagt hat, Jesus, ich muss dein Opfer annehmen. Ich habe es noch nie angenommen, aber ich möchte, dass ich gereinigt bin von meiner Sünde. Ich möchte, dass du für mich die Versöhnung bist mit dem Gott, der sonst zornig auf mich ist. Wer diesen Schritt gehen möchte, ich bitte euch, lasst es heute nicht vorbeigehen. Wenn jemand unter uns ist, dann kommt auf mich, auf den Frank, auf den Andreas oder auf jemand zu von der Gemeinde und sagt, ich möchte nicht mehr dem Zorn Gottes ausgesetzt sein. Ich möchte, dass das Opfer von Jesus mich ganz gerecht macht. Das ist ganz wichtig. Ansonsten denke ich, nehmen wir uns einfach ein Stück Zeit und bitten den Heiligen Geist, dass er uns das in uns irgendwie bewegt, was wir gehört haben. Und geben ihm da auch im Stillen eine Antwort drauf. Vater, so wollen wir dir sagen, dass unser Leben dieser Dank sein soll, der dir gebührt. Unsere Hingabe, unser Leben, unsere Ausrichtung auf dich, dass du derjenige bist, der Erste ist vor allen anderen Sachen. Heiliger Geist, wirkt das in uns durch Gnade, dass die angemessene Antwort auf dein Werk soll unsere Dankbarkeit sein durch ein Leben, was dir gefällt. Und Herr, wir sagen bewusst, wir wollen das nicht mit eigener Kraft machen. Es soll aus dir gewirkt sein, aus deiner Gnade in uns.